MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Henrik Evers. An diesem Wochenende erscheint die neue Ausgabe des Magazins Innehalten. Heute werfen wir einen genaueren Blick auf zwei spannende Themen, die sicher für Gesprächsstoff sorgen werden. Dazu haben wir Joachim Burkhardt zu Gast. Er ist Redakteur des Magazins Innehalten. Joachim, schön, dass du da bist.
Servus, hallo.
Ihr habt eine Podiumsdiskussion zum Nahostkonflikt begleitet, die ziemlich aus dem Ruder gelaufen ist. Was war da los? Was hat diesen Abend so brisant gemacht?
Also spannend war zunächst mal die Vorgeschichte. Diese Veranstaltung hätte nämlich schon zu einem früheren Zeitpunkt stattfinden sollen und wurde abgesagt, weil nicht ganz unproblematische Teilnehmer mit dabei waren. Vor allem der palästinensische Vertreter, dem ist der Ruf vorausgeeilt. Er hätte sich verharmlosend über die Hamas geäußert oder antisemitisch gegenüber Netanyahu. Letztendlich hat die Veranstaltung unter anderer Trägerschaft doch stattgefunden und sie war ein ganz interessantes Experiment. Es wurde nämlich ganz explizit darum gebeten, man möge doch zuhören und auch Meinungen aushalten, die man selbst nicht teilt. Naja, das hat nicht so wunderbar geklappt letztendlich.
Gab es denn trotz allem irgendwas Positives, das man aus dieser hitzigen Debatte mitnehmen konnte?
Also es war natürlich sehr lehrreich, wenn auch eher betrüblich, aber hochinteressant fand ich doch, was von wissenschaftlicher Seite an diesem Abend mitgegeben wurde. Der Mitinitiator der Diskussion war nämlich Professor Wimmer, ein Orientalist, der sich mit diesem Israel-Palästina-Konflikt auch sehr differenziert auseinandersetzt. Und der hat ein hochinteressantes Papier verfasst, eine Handreichung zu diesem Konflikt, in der er auch sehr interessante Thesen aufstellt. Auch das hat an diesem Abend eine Rolle gespielt.
Im Magazin habt ihr außerdem ein Interview mit Daniel Wolf. Er spricht in Schulen über die Gefahren der Mediennutzung bei Kindern. Was sind denn die größten Herausforderungen, über die ihr da gesprochen habt?
Ja, also dieses Thema hat sich als wirklich spektakulär herausgestellt. Zunächst mal wissen wir alle, wir hängen zu viel vor dem Bildschirm rum. Da nehme ich mich selber gar nicht aus. Und wir wissen auch, unsere Kinder und Jugendlichen, die daddeln und zocken viel mit ihren Smartphones. Aber als ich mich dann näher mit Daniel Wolf und auch seinem aktuellen Buch Allein mit dem Handy befasst habe, da war ich regelrecht schockiert, was er da alles beschreibt, was er auch in Schulen zu hören bekommt. Denn es ist nicht nur so, dass die Kinder und Jugendlichen einfach ein bisschen zu viel am Handy sind, jetzt mal salopp gesagt, sondern Fakt ist offensichtlich, dass sie dort Dinge sehen, die nicht einmal für Erwachsene geeignet sind. Also dass sie da wirklich mit Horrorfilmsequenzen, mit Pornografie, mit Glücksspiel, mit Einsatz von echtem Geld in Computerspielen und konfrontiert sind. Und ja, ich habe mich mit Daniel Wolf ausführlich über diese Thematik unterhalten. Ich habe mich dann auch veranlasst gesehen, selbst noch einen Kommentar zu diesem Interview beizusteuern. Und ja, es ist ein Thema, das mich in den letzten Wochen sehr bewegt hat.
Und Daniel Wolf hat eine klare Botschaft an die Eltern.
Ja, er hat mehrere klare Botschaften, aber die erste, die er hat, ist erstmal eine ganz, ganz simple, die aber offensichtlich vielerorts nicht beachtet wird, nämlich gebt den Kindern das Smartphone nicht mit ins Bett. Die Kinder und Jugendlichen sollen nach dem Abendessen eigentlich kein Smartphone mehr nutzen dürfen. Das ist seine oberste Regel. Damit wären schon einige Probleme gelöst. Er hat noch einige weitere Tipps für Eltern wie auch für Großeltern und die sind in unserem Magazin nachzulesen.
Die neue Ausgabe unseres Innehalten-Magazins gibt es ab diesem Wochenende. Darin gibt es natürlich noch viel mehr zu entdecken. Das Magazin gibt es in vielen Kirchen, ganz bequem nach Hause geliefert oder auch als E-Paper und in der Michaelsbund-App. Also unbedingt weiterlesen und innehalten. Joachim Burkhardt war das von der Innehalten-Redaktion. Vielen Dank, Joachim.
Sehr gerne. Ciao.
Es war an Weihnachten vor 20 Jahren, genauer am zweiten Weihnachtsfeiertag. Die meisten waren noch in schöner Feststimmung und dann kam die Nachricht, dass ein Tsunami rund 250.000 Menschen in den Tod gerissen hat. Die Welt war schockiert, auch weil viele Angehörige da gerade im Weihnachtsurlaub waren, unter anderem in Thailand, Sri Lanka oder Indonesien. In der aktuellen Folge der Reisewarnung spricht meine Kollegin Brigitte Strauß mit zwei Missio-Redakteurinnen, die damals über die Katastrophe berichtet haben. Brigitte, wer ist denn diesmal bei dir?
Bei mir sind Antje Pöhner und Barbara Brüstler und die waren an zwei sehr unterschiedlichen Orten. Antje war direkt am Tag danach in Thailand. Damals hat sie noch für eine Nachrichtenagentur gearbeitet und in Thailand waren eben viele deutsche Urlauber.
Und wir haben dann sofort zwei Männer kennengelernt. Der eine hatte kein Lebenszeichen von seiner Tochter. Die Tochter hat mit ihrem Mann dort Urlaub gemacht. Aber von dem Mann, also von seinem Schwiegersohn, da gab es ein Lebenszeichen. Der ist in einer Klinik auf Phuket wieder aufgewacht.
Antje und der Fotograf, mit dem sie unterwegs war, hat diesen Mann begleitet und auch miterlebt, wie sie die vermisste Tochter wiedergefunden haben. Die war in einem anderen Krankenhaus gelandet und es ging ihr gut.
Na zum Glück. Aber wahrscheinlich hat sie nicht nur solche Geschichten erlebt. Was ist denn am meisten in Erinnerung geblieben?
Im Prinzip dieser Gegensatz. Es waren ja nicht alle Strände gleich schlimm betroffen und im Hinterland gab es ja noch Hotels.
Viele von den Helfern, die dort waren, mit denen ich mich ja dann oft auch unterhalten hatte, die waren dann auch in Top-Luxus-Hotels einquartiert. Die fanden das auch ganz krass, diesen Unterschied. Ja. Wir sind jetzt da in diesen Luxushotels, die verschont geblieben sind, auf Phuket ja ganz viele, und sind aber dann gleichzeitig wieder in Khao Lak unterwegs gewesen, und um in den gleichen Luxushotels, die eben direkt am Strand waren, in den Zimmern noch nach Leichen zu suchen.
Die meisten Touristen hatten ihren Urlaub abgesagt, nachdem sie von der Katastrophe gehört hatten, aber nicht alle.
Und ich habe dann aber auch eine Reportage in Phuket noch gemacht über Strände, die nicht so arg betroffen waren. Da wurde dann aufgeräumt, ziemlich schnell. Und da lagen Touristen an Stränden und haben sich gesonnt, während wir halt ein paar Kilometer weiter in Khao Lak, also da haben sich wirklich in so Zelten, die da eilig aufgebaut waren, also die Leichen aneinandergereiht, ne, und haben Leute nach ihren Angehörigen gesucht. Also es war schon eine sehr absurde Situation. Ja.
Ein Bild, das der Fotograf, mit dem sie damals unterwegs war, gemacht hat, ging in dem Zusammenhang auch um die Welt. Da standen zwei britische Touristen vor zertrümmerten Liegestühlen und haben sich ein Bierchen gegönnt, während sie den Rettungskräften beim Aufräumen zugeschaut haben.
Du hast gesagt, die zweite im Studio, Barbara Brüstler, war an einem ganz anderen Ort. Wo war sie denn?
Ja, die war auf den Andamanen, eine Inselgruppe, von der ich noch nie gehört hatte. Aber ich habe natürlich gegoogelt, weiße Strände, Regenwald, ein Geheimtipp für Abenteuerlustige. Gut 500 Inseln gibt es, gut 30 davon sind bewohnt. Allerdings ist es sehr schwierig, dorthin zu kommen. Die Inselgruppe liegt vor der Küste von Myanmar, gehört aber zu Indien. Barbara musste also erstmal nach Indien fliegen, von dort aus nach Port Blair, so heißt die Hauptstadt der Andamanen. Und dann ging es nochmal für 12 Stunden aufs Schiff nach Klein-Andaman, wo Missio Projektpartner hat. Das war knapp 2 Monate nach dem Tsunami.
Da waren die Einwohner von Klein-Andaman noch in Temporary Shelters, in Schutzcamps untergebracht. Und wir haben eben unsere Projektpartner dort getroffen. Und der Pfarrer, den wir dort getroffen hatten, der trug 2 Eimer, die rechts und links an einem Besenstiel hingen, und hat Wasser geschleppt. So war der Zustand da. Es war komplette Zerstörung. Und dazwischen haben die Leute versucht, sich zu behelfen.
In den Touristenzentren, wo die Antje gewesen ist, da hatte man da schon längst mit dem Wiederaufbau begonnen. Aber auf den Andamanen kam kaum Hilfe an, weil es eben so schwer zu erreichen ist. Und genau das ist ja auch das, was Missio so ausmacht, dass die dahin kommen, wo andere Hilfsorganisationen nicht hinkommen, weil eine katholische Pfarrei gibt's da und da kann man ansetzen.
Sehr spannend, das aus 2 so unterschiedlichen Blickwinkeln anzuschauen bzw. zu hören, nämlich in der aktuellen Folge der Reisewarnung. Heute Abend hier im MKR ab 19 Uhr, gleich nach dem Gottesdienst und natürlich jederzeit als Podcast, zum Beispiel auf unserer Homepage Münchner Kirchenradio oder überall, wo es Podcasts gibt. So beliebt ist wohl kein Heiliger, besonders bei den Kindern. Überall warten sie auf den Nikolaus, der Süßigkeiten bringt und aus seinem goldenen Buch vorliest. In Rosenheim in der Pfarrei St. Nikolaus feiern die Gemeindemitglieder ihren Patron mit einem großen Festgottesdienst. Wir übertragen die Messe am kommenden Sonntag live. Der Star der Kirchenmusik in St. Nikolaus ist die Orgel, ein Ausnahmeinstrument unter den Rosenheimer Orgeln, erklärt Kirchenmusiker Christopher Riese.
Man hat sich dazu entschieden, nicht eine moderne Orgel zu bauen, sondern auf die Art und Weise, wie man das im 16., 17. Jahrhundert getan hat. Das heißt, es ist ein historischer Nachbau, dieses Instrument, und bietet somit die ideale Grundlage dafür, Musik aus dieser Zeit darzustellen. Das heißt, sie ist perfekt für Buxtehude, Bach. Und man hört das dann auch, Musik aus dieser Zeit klingt hier nochmal so viel schöner als vielleicht an einer modernen Orgel. Und das symphonisch-romantische, das hat man hier dann im Gegenzug dafür ausgeklammert.
Auf die Orgel der Firma Reil aus dem Jahr 2009 sind die Rosenheimer besonders stolz. Die Begeisterung des Organisten teilen auch die Mitglieder des Kirchenchores. Die meisten haben eine ganz persönliche Beziehung zu dem 1,2 Millionen Euro teuren Instrument, wie Claudia Reis.
Weil damals die Pfeifen von der alten Orgel aufgekauft werden konnten, und durch verschiedene Aktionen auch Spenden gesammelt wurden. Also es ist wirklich ein Projekt gewesen der ganzen Pfarrei, der ganzen Stadt, kann man sagen. Also und dadurch hängen wir schon an der Orgel. Also und wir singen ja oben immer auch Empore. Wir stehen direkt neben dem Instrument. Also es ist schon sehr schön.
Das zeigt sich auch immer wieder an den zahlreichen Besuchern bei den Mittagsmusiken an den Samstagen.
Die Mittagsmusiken ist auch ein Format, was mein Vorgänger gegründet hat, damals mit dem Neubau der Orgel. Das findet jeden Samstag statt um 12 Uhr. Das heißt, draußen findet der Markt statt und in der Kirche im Anschluss eine halbe Stunde Orgelmusik. Zu dieser Mittagsmusik werden Organistinnen und Organisten aus dem ganzen Umland eingeladen. Da spielt jede Woche jemand anderes. Das ist das Instrument, was ganz stark die Künstlerinnen und Künstler anzieht und ganz große Freude macht.
Unterstützung bekommt die Reilorgel von mehreren Gesangsensembles. Zuallererst natürlich der Kirchenchor. Mitglied Claudia Reis ist seit 10 Jahren dabei.
Wir sind eine sehr lebhafte Gruppe von ca. 20 Damen ab 40 und aufwärts. Die Jugend geht uns leider ab. Dann noch eine ganz kleine Gruppe Männer. Also Männer gehen uns leider auch ab. Und wir sind natürlich darauf geübt, Messen aufzuführen. Das ist unser Standardrepertoire, kann man sagen.
In letzter Zeit studiert der Kirchenchor auch modernere Stücke, teils in Englisch ein. Claudia Reis hofft, dass damit auch jüngere Chormitglieder gewonnen werden können. Mit seinem Ensemble Neues geistliches Lied geht Kirchenmusiker Christopher Rieser in eine ähnliche Richtung. Beliebt ist die Musik zum Beispiel bei Erstkommunionen oder Jugendgottesdiensten.
Ja, wir suchen uns die schönsten Stücke aus diesem Repertoire raus und pflegen die weiterhin. Und das sind Gesänge, mit denen man ganz gut auch einen breiten Teil der Gemeinde ansprechen kann und die auf schnelle Art und Weise den Funken überspringen lassen.
Komplettiert wird das musikalische Angebot in St. Nikolaus durch eine Schola, die sich auf gregorianische Choräle spezialisiert hat, und einen Kammerchor, der Chormusik aus dem 16. bis 18. Jahrhundert aufführt. Für jeden ist also was dabei in der Pfarrei St. Nikolaus, vom alteingesessenen Pfarreimitglied bis zum Sommertouristen, der nur mal vorbeischaut. Willi Witte für das MKR.
Am kommenden Sonntag übertragen wir im Münchner Kirchenradio den Festgottesdienst zum Patrozinium der Rosenheimer Stadtpfarrkirche St. Nikolaus. Beginn ist um 10.30 Uhr. Im Kino erwartet die Zuschauer diese Woche einen Thriller über einen Mann, dessen Gesicht durch eine seltene Erbkrankheit entstellt ist. Außerdem läuft an die Geschichte einer Mutter, die mit ihren beiden Töchtern in den 1990er Jahren in den Unruhen in Peru entfliehen will. Mehr darüber jetzt wie immer von unserem Kinoexperten Klaus Schlauk.
Der Film Reinas, die Königinnen, spielt im Sommer 1992 während politischer Unruhen in der peruanischen Hauptstadt Lima. Da sich die Situation immer mehr zuspitzt, will eine Mutter mit ihren beiden minderjährigen Töchtern in die USA emigrieren. Dafür ist aber die Unterschrift ihres Ex-Mannes nötig, der viele Jahre in der Welt herumreiste, sich aber jetzt wieder mit seinen Töchtern anfreunden will.
Die Mädchen können das Land nicht verlassen, wenn er die Erklärung nicht unterschreibt.
Ich bin ihr Vater. Ich habe auch Rechte.
Ängste, nur weil du ein paar Tage mit ihnen verbracht hast, weißt du, was das Beste für sie ist?
Die Mädchen haben nur Angst vor dem Abschied. Ich bringe euch überall hin, meine Königin.
Der sanft dahingleitende Film kreist um eine zerrüttete Familie, die zwischen Abschied und Aufbruch nach neuen Möglichkeiten sucht. Die Spannungen in Reynas ergeben sich weniger aus dem politischen und historischen Kontext, vielmehr geht es um das Innenleben der Figuren und ihre gegensätzlichen Bedürfnisse, so das Urteil des katholischen Filmdiensts. A Different Man ist ein amerikanischer Thriller über einen durch Neurofibromatose entstellten Schauspieler. Gespielt wird dieser von Adam Pearson, der auch im realen Leben von den Gesichtswucherungen der Erbkrankheit gezeichnet ist. Im Film erhält die Hauptfigur durch eine experimentelle Wunderheilung ein in Anführungszeichen normales Gesicht. Das neue Leben, das ihm nun offen steht, offenbart all das, was mit dem deformierten Gesicht nicht möglich schien. Doch auch die neue Existenz, die von Hollywood-Star Sebastian Stan verkörpert wird, ist mit Defiziten und Abgründen verbunden. A Different Man wandelt durch die unterschiedlichsten Genres, von Body-Horror über Alltagsdrama bis zu Satire und Slapstick. Der Streifen findet einen spielerischen Umgang mit Fragen nach Identität und Selbstoptimierung, die nicht beantwortet, sondern geschickt verkompliziert werden. Klaus Schlauk für das MKR.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR. Wir machen Ihren Podcast.
MKR. Mehr Tiefgang für den Süden. MKR.